Die Radio-Siegen-Kandidatenvorstellungen zur Bundestagswahl 2025. Heute mit...
Mein Name ist Andreas Klein.
Wie alt sind Sie?
63 Jahre alt.
Welchen Beruf haben Sie gelernt?
Ich bin von Beruf Bauingenieur.
Was ist Ihr Lieblingsort in Siegen-Wittgenstein?
Ja, Lieblingsort sind die Wälder in Siegen-Wittgenstein. Ich bin da sehr oft mit dem Mountainbike, mit dem E-Bike unterwegs und das ist dann schon eine tolle Sache. Von daher fühle ich mich da am wohlsten.
Das 7. Interview bei Radio Siegen steht an. Wir sprechen mit den heimischen Spitzenkandidaten oder Kandidaten für den Bundestag. Und heute ist Andreas Klein von der Werteunion zu Gast. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag, Radio Siegen.
Ja, nicht, dass sich einer wundert. Also vielleicht rutscht mir schon mal ein Du raus, weil ich kenne Andreas schon seit meiner Kindheit. Wir belassen es sonst beim Sie, aber nur, dass das zur Klarheit irgendwie kurz mit beigetragen hat.
Herr Klein, wir wollen ein wenig sprechen über das, was Sie vielleicht vorhaben und um das vergleichbar zu machen, stellen wir ja die ersten 5 Fragen relativ ähnlich allen Kandidaten und Kandidaten, die direkt für Siegen-Wittgenstein in den Bundestag rein wollen und da würde sich die erste Frage direkt anschließen, was würden Sie denn machen, wenn Sie auf einmal gewählt würden als Direktkandidat?
Ja, dann würde ich mich erstmal sehr freuen. Und politisch gesehen komme ich ja aus der Kommunalpolitik, habe die über 20 Jahre hier in Siegen-Wittgenstein gemacht. Und habe im Prinzip live erlebt oder erlebe immer noch, wie Bundespolitik, Landespolitik direkt in kommunale Themen einwirken. Und das ist so mein Ansatz, letztlich dann theoretisch in Berlin dafür zu sorgen, dass zum Beispiel diese kommunale Planungshoheit, die ja verbrieft ist, wieder das wert wird, was sie eigentlich sein soll, nämlich dass die Kommunen entscheiden können auf ihrer Ebene, wie sie was gestalten wollen. Dann ganz wichtiges Thema für mich, dieses Konnexitätsprinzip. Das heißt im Prinzip nichts anderes wie das, wenn Aufgaben übertragen werden vom Bund, dass die auch finanziert werden bei den Kommunen. Das ist im Moment eben nicht der Fall. Es gibt Teilfinanzierungen. Das heißt, die Kommunen müssen dann quasi diese Leistungen selber stemmen aus dem eigenen Haushalt, was letztendlich dazu führt, dass die Bürger dann natürlich belastet werden über Steuern, weil die Kommune holt sich ja das Geld dann tatsächlich vom Bürger wieder zurück.
Sie haben Kommunalpolitik betrieben 20 Jahre lang, waren lange in der FDP, jetzt für die Werteunion. Was hat letzten Endes den Ausschlag gegeben, diesen Parteiwechsel auch zu vollziehen? Und was lernt man vielleicht aus der Kommunalpolitik, was man dann jetzt gerne nach Berlin transportieren möchte?
Ja, letztlich ausschlaggebend war die Entscheidung der FDP, in die Ampel einzutreten, weil ich der Meinung bin und war, dass viele FDP-Themen eben nicht kompatibel sind mit dem, was in der Ampel gerade auch von Grünen und SPD da vorangebracht werden sollte. Und viele Dinge hat die FDP mitgetragen. Das war ein Punkt. Der andere Punkt war für meine Begriffe auch das Verhalten der FDP während der Corona-Zeit, wo doch erhebliche Bürgerrechte, wofür die FDP immer eingetreten ist, ja ausgehebelt wurden mit Zustimmung der FDP. Und die Dinge waren dann tatsächlich ausschlaggebend für mich. Ja, dann zu sagen, hier ist eine rote Linie überschritten. Da kannst du einfach die Dinge nicht mehr hier unten an der Basis den Menschen verkaufen, in Anführungszeichen, die FDP-Spitzenleute da machen. Ja, und da ist, habe ich dann gesagt, es geht nicht. Und ich bin eigentlich bestätigt worden in meiner Entscheidung durch diese Politik, die aktuell betrieben wird. Jüngstes Beispiel, die Abstimmung im Bundestag über das Zuwanderungsbegrenzungsgesetz, wo sich etliche FDP-Abgeordnete ja der Abstimmung entzogen haben. Das sind dann also Punkte, ja, wo ich mich wirklich bestätigt fühle, damals tatsächlich richtig zu handeln. Nichtsdestotrotz war mein Ansatz oder ist mein politischer Ansatz immer liberal und konservativ gewesen. Und auf der Suche danach sind wir dann mit meinen Mitstreitern, die mich da immer begleitet haben auf dem Weg, bei der Werteunion. Zu Hause haben wir uns da wiedergefunden. Die ist Anfang letzten Jahres gegründet worden. Und da war eigentlich keine Frage, dass wir uns dieser Partei anschließen wollen.
Können wir gerne später auch noch ein bisschen weiter drauf eingehen, wofür die Werteunion eigentlich steht. Aber wir wollen an der Stelle erstmal noch so ein bisschen in die Themen reingehen, die Siegen Wittgenstein beschäftigt. Nicht nur Siegen Wittgenstein, sondern natürlich auch Gesamtdeutschland. Da wäre zum einen der Fachkräftemangel, der hier viele Unternehmen beschäftigt, die händeringend eben um Leute werben müssen, die Leute suchen, die sie nicht finden. Was wäre denn der Ansatz der Werteunion, um da eben ein bisschen gegenzusteuern?
Ja gut, das spielt ja in das Thema Zuwanderung rein. Und dass wir Zuwanderung brauchen, ist außer Frage, aber eben qualifizierte Zuwanderung. Und da müsste es meiner Meinung nach dann tatsächlich auch so sein, dass geprüft wird, was die Menschen, die hier zu uns kommen, können, welche beruflichen Perspektiven haben sie, welche Qualifikationen haben sie, so dass man die gezielt dann auch in diese Unternehmen, die halt Fachkräfte suchen, unterbringen kann. Ja, und fängt es dann auch an, mit Deutsch zu lernen, beziehungsweise auch zu können, gewisse sprachliche Voraussetzungen zu erfüllen. Wir haben in den angloamerikanischen Ländern ja die Vorbilder in Kanada, in Amerika, wenn man da rein möchte, muss man ja gewisse Dinge mitbringen, um da leben zu dürfen. Und so in der Richtung, denke ich, sollte man das hier tatsächlich in Deutschland auch dann machen, um eben diese qualifizierten Menschen zu bekommen. Und das andere ist natürlich die Qualifizierungen selber hier im Land dann gezielt vorantreiben und die Leute zu motivieren, in diese Berufe zu gehen, die gesucht werden und sich da ausbilden zu lassen und auch weiterqualifizieren zu lassen.
Vielleicht auch da anschließend, was so Familienpolitik angeht, wir bräuchten ja eigentlich auch ein bisschen mehr Nachwuchs. Also wie könnte man es denn vielleicht auch der jüngeren Generation ein bisschen schmackhafter machen, aber denen vielleicht auch zu zeigen, man kommt dann doch mit 2 oder 3 oder mehr Kindern doch noch irgendwie ganz gut über die Runden.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt und Ansatz, der bei der Werteunion auch ganz vorne steht, Familienpolitik. Also wir sind dafür die Familie, die letztlich, wie jetzt gerade auch gesagt wurde, in der Lage ist, Kinder wieder zu bekommen, den Wunsch nach Kindern zu haben, aber trotzdem finanziell abgesichert zu sein. Ja, also das ist ein Spannungsfeld heute, weil oft müssen eben beide Partner arbeiten, um über die Runden zu kommen, sodass für Kinder keine Zeit bleibt. Und da muss man dann natürlich die Dinge attraktiver machen und den Wert der Familie wieder, steigern, nach vorne bringen und zu sagen, es lohnt sich, eine Familie zu machen. Das fängt an bei Thema Bauen, Eigenheim diese Dinge wieder nach vorne zu bringen den Menschen wieder Mut zu geben, den Schritt zu gehen in Richtung Familie, in Richtung Eigentum zu schaffen, und nicht durch Hürden, die man aufbaut in der Politik, genau das Gegenteil zu erreichen.
Vielleicht noch eine kurze Nachfrage dazu, dann aber auch im klassischen Rollenbild, Mann geht arbeiten, Frau ist zu Hause.
Gut, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ja, das sind halt Dinge, die würde ich dann der Familie, den Eheleuten überlassen, wie sie sich das organisieren. Es wird sicher sein, dass beide gerne arbeiten möchten. Es wird vielleicht auch sein, dass der eine Partner sagt, nee, weißt du was, ich kümmere mich um die Familie. Ist, wie gesagt, ein Thema. Wie kommt man finanziell über die Runden? Wie ist das mit den Kindern zu regeln? Gibt es genug Kita-Plätze oder habe ich Großeltern, die mir in einem Fall aushelfen? Ich meine, da sind ja auch die Unterschiede in den ländlichen Regionen sicherlich gegenüber einer städtischen Region wieder völlig anders. Ne?
Ja. Okay, gehen wir aufs nächste Themengebiet. Energiekosten, die sind gerade den Unternehmen, aber auch den privaten Haushalten so ein bisschen über den Kopf gewachsen in den letzten Monaten und auch Jahren. Was würde denn die Werteunion dafür tun, dass die Energiekosten wieder gesenkt werden können?
Ja, Energiekosten ist sicherlich ein großes Thema. Da muss man erst mal fragen, warum sind die so, wie sie jetzt sind? Welche Ursachen hat das? Und da muss man dann meines Erachtens bei der Wurzel anfangen. Ja, also jetzt da irgendwo über Subventionen gegenzusteuern, ist sicherlich eine Möglichkeit, wird aber wieder Steuergelder verbrennen. Und für mich ist wäre ganz entscheidend, dass wir wieder verlässliche Energieträger bekommen, die Energie produzieren, also die quasi die Grundlast hier sichern bei uns. Und das ist sicherlich nicht damit zu erreichen, dass wir alles das, was verlässlich Energie produziert, abgeschaltet wird. Ja, wir haben natürlich im Moment den Ausbau der regenerativen Energien ganz oben auf der Agenda. Da würde ich ganz klar sagen, Leute, da muss man erstmal Luft holen jetzt und wirklich überlegen, ist das der richtige Weg und können wir damit eine Industrienation alleine mit regenerativen Energien versorgen? Das wird nicht funktionieren. Wir haben jetzt seit Wochen, gefühlt seit 2 Monaten, kaum noch Sonne. Das heißt, Photovoltaik funktioniert nicht. Wir haben Flauten auch, was die Windenergie angeht. Dass man diese Energien oder Energieproduzenten zusätzlich benötigt und haben sollte, steht außer Frage. Aber trotzdem müssen wir in der Lage sein, eine Grundlast sicherzustellen, die eben über Kohle, Gas oder auch über Atomkraft funktionieren wird. Und wenn das Thema Elektroauto ist ja auch so eine Geschichte, CO2-neutral. Ich sag mal, wenn in Polen ein Elektroauto fährt, ja, ist nicht CO2-neutral. Das wird in Polen mit Kohlestrom versorgt, ja. Also da muss man sich dann auch mal wirklich muss man sich drüber im Klaren sein. Genau.
Aber das heißt, wenn ich da kurz noch einhaken darf, Atomenergie haben wir angesprochen oder haben Sie angesprochen, wollen Sie wieder neue Reaktoren bauen oder wieder alte Meiler ans Netz nehmen? Es dauert ja auch eine gewisse Zeit, bis man die wieder am Netz hätte.
Experten sagen ja so 10, 20 Jahre, bis das überhaupt der Fall sein könnte. Und dazu, Kohle ist ja jetzt auch nicht günstig, wird vielerorts subventioniert. Es entstehen ja gewaltige Krater da am Rheinland oder sind entstanden, wo man jetzt auch nicht so wirklich weiß, was man damit machen soll. Die Endlagerfrage ist nicht geklärt. Also das ist ja jetzt nicht mal so eben so und so einfach.
Richtig, weil man ja schon Fakten geschaffen hat, indem man unsere funktionierenden Atomkraftwerke außer Betrieb genommen hat, indem man zuletzt in Hamburg eines der modernsten Kohlekraftwerke gesprengt hat, hat man natürlich Fakten geschaffen. Und sich auf, sage ich mal, verlässliche Energieversorgung aus dem Ausland zu verlassen, sprich den Atomstrom aus Frankreich zu importieren, ist sicherlich auch keine Lösung. Oder die regenerativen Energien, die in Norwegen produziert werden, abzugreifen, wird auf Dauer auch nicht funktionieren. Also wir müssen da schon irgendwie selbst ein Konzept entwickeln, wie wir an das Thema drangehen wollen. Und ich bin natürlich dafür, die Atomkraftwerke, die wir zuletzt abgeschaltet haben, da muss halt überprüft werden, inwieweit die wieder in Betrieb gehen können. Und was die Endlagerfrage angeht, gibt es ja mittlerweile entsprechende Forschungen und Entwicklungen, dass diese Brennstäbe tatsächlich wieder weiter eingesetzt werden können. Also da wird ja weiter geforscht. Ich meine, es ist ja nicht so, dass weltweit Atomkraftwerke abgeschaltet werden überall, sondern die werden ja überall weiter betrieben, ja sogar neue gebaut. Also die Entwicklung geht da ja auch weiter. Und da muss man meines Erachtens ansetzen, dass man in die Forschung geht, in der Entwicklung reingeht, zu sagen, was kann mit diesen Brennstäben passieren.
Hilft aber ja jetzt kurzfristig den Unternehmen nichts, wenn denen die Energiekosten noch übers Dach steigen.
Ja, das ist.
Da muss ja kurzfristig Abhilfe geschaffen werden.
Das ist richtig. Kurzfristig Abhilfe zu schaffen ist das Thema CO2-Abgabe. Ja, die würde ich komplett
streichen,
genau. Dass die Energiepreise da runterkommen und dann muss man sich halt überlegen, wo man günstige Energie eben herbekommt, ja, und wo man die auch importiert. Russisches Gas ist ein Thema, also das ist ja so, dass wir nach wie vor ja Energie und Gas aus Russland bekommen, halt über Umwege
ja.
Ne? Und über teure Umwege, ne? Oder der Amerikaner uns Flüssiggas liefert, was wesentlich teurer ist wie das, was wir vorher bekommen haben. Und da muss man natürlich in der Richtung versuchen, Lösungen zu finden.
Das ist auch eine ethische Frage, ob man dann das Gas haben will, ne?
Es ist eine ethische Frage, das ist natürlich auch eine finanzielle Frage. Also da muss man halt vielleicht gucken, dass man Kompromiss findet.
Darf man Putin da jetzt in Anführungszeichen wieder die Türe öffnen? Also wir haben
also
die Russland ja gerade mit einer massiven Inflation auch selber zu kämpfen, weil die finanziellen Mittel ausgehen, so ein bisschen.
Also die Türe öffnen, weiß ich nicht, ob man das damit tut, weil er hat ja die Türen offen, nur über andere Wege, über Umwege. Ja, er beliefert Indien und andere Länder mit dieser Energie und die verkaufen uns die Dinge eben teuer zurück. Also man kann ja nicht so tun, als wenn wir ja da gar nichts mit zu tun haben in dem Sinne, ja, als wenn wir ihn da jetzt boykottieren. Und auf dem Papier vielleicht ja, aber indirekt, wie gesagt, kommen die Sachen ja zu uns.
Mhm. Dann haben Sie ja gerade eben auch gesagt, dass Sie zum Beispiel die CO2-Steuer komplett abschaffen wollen würden. Es ist ja ein Hebel, um die Leute eher Richtung erneuerbare Energien zu verschieben, weil es da eben günstiger ist. Was mich zu der nächsten Frage bringt, was würde die Werteunion denn machen, um den Klimaschutz weiter voranzubringen?
Also grundsätzlich muss man mal die Frage stellen, inwieweit man Klima schützen kann. Ja? Also dass wir in einer Zeit leben, wo wir Klimaveränderungen erfahren, Stichwort Starkregenereignisse, ist außer Frage. Ja, aber kann ich das Klima vor sich selber schützen? Sehr wahrscheinlich nicht. Ja, das heißt, ich kann die Folgen, die durch diese Ereignisse entstehen, die muss ich abschwächen oder mich davor schützen. Ja, also ich bin der Meinung, wir alleine hier in Deutschland können das Klima auch nicht großartig verändern. Ja, und von daher ist das eine globale Aufgabe zu sagen, wir gehen da dran. Und die,
aber
die
also
Erfolge,
manche Player, denen man ja unterstellt, die würden eigentlich gar nicht so viel machen wie China, die sind ja mittlerweile auch auf dem Weg, der doch recht positiv ist.
Ja, das kann ich jetzt so nicht feststellen. Die bauen natürlich auch ihre regenerativen Energien aus, haben aber trotzdem auch natürlich die entsprechenden verlässlichen Grundlast-Energielieferanten, ob das Japan ist oder China oder Indien auch mit Kohlekraft. Also da ist ja nicht zu erkennen, dass die ausschließlich alle plötzlich auf regenerativen Energien umsteigen. Und wie gesagt, ich bin ja nicht gegen regenerative Energien als zusätzliche Energieform, keine Frage. Ja, aber wir müssen eben unsere Energieversorgung auf sichere Füße stellen. Und das ist meines Erachtens mit den regenerativen Energien kurz- und auch langfristig nicht möglich. Dafür fehlen einfach zu viele Parameter, Speicher zum Beispiel, ja, die nach wie vor ja unendlich teuer sind und auch riesen Platz in Anspruch nehmen würden. Das, was wir jetzt hier machen, ist das Einfachste. Einfach die Dinge aufbauen und dann gucken, was passiert. Ne?
Gucken wir auf das nächste Thema. Hat auch in der Anführungszeichen ein bisschen was mit der Umwelt zu tun. ÖPNV in Siegen-Wittgenstein, immer wieder ein diskutables Thema. Manche Züge fahren, manche Züge fahren auch nicht. Der RE9 oder der RE34 fallen ja öfters mal aus. Dann der Busverkehr in Siegen-Wittgenstein auch eher schwierig, sage ich mal. Was kann man da tun, um den besser zu machen?
Tja.
Oder doch lieber mehr Individualverkehr?
Ja, das ist natürlich jetzt eine rhetorische Frage. Also ich bin grundsätzlich immer für Individualverkehr, weil er einfach hier bei uns in der ländlichen Region, man kann ihn nicht wegdiskutieren, man bekommt ihn auch nicht weg. Ja, wir leben in keinem.
Da brauchen wir nicht drüber sprechen. Also ja. Der Individualverkehr wird hier bei uns immer ein Thema spielen, aber man muss den ÖPNV ja attraktiver machen. Thema Umweltspur,
ja, ich weiß nicht, ob da ein ÖPNV durch attraktiver wird.
Ja, zumindest geben ja die offiziellen Stellen an, dass die Busse pünktlicher sind. Das wäre zumindest
im Stadtgebiet läuft
Stück weit
ja ganz gut.
Mehr Attraktivität.
Gut, wenn der Verkehr im Stadtgebiet wird ja oder soll ja auf die HTS verlagert werden, sodass die in quasi diese Buslinie sowieso wahrscheinlich besser zu befahren ist, wie sie früher zu befahren war. Attraktivität der Buslinien oder überhaupt des ÖPNV ist für mich A, das Thema, was kostet mich die Reise mit einem Bus, und B ist für mich dann ganz entscheidend, wie lange bin ich unterwegs von A nach B. Ja? So, und wenn ich eine Stunde unterwegs bin, um irgendwo hinzukommen, wo ich mit dem Auto vielleicht 20 Minuten brauche, dann geht die Entscheidung immer in Richtung PKW. Ja? Und das wird auch in Zukunft so bleiben. Von daher halte ich das Thema ÖPNV als Angebot für die Nahversorgung natürlich ist sehr wichtig, muss sein. Aber eine Attraktivität so hinzubekommen, dass jemand sagt, der jetzt in Flammersbach Anshausen oder in Wittgensteiner wohnt, ich setze mich jetzt in den Bus und fahre nach Siegen, ist schwierig, finde ich zumindest. Was vielleicht einen gewissen Charme hätte, das sind eben die Bereiche, wo man die Bahn halt nutzen kann. Ja, wie, Park and Ride, Parkplatz Rudersdorf. Ja, hinfahren eben mit der Bahn in 5 Minuten oder 7 Minuten in Siegen am Bahnhof einkaufen, wieder zurück. Ja, gar keine Frage. Aber letztlich mit den Bussen halte ich es für fast unmöglich. Und was letztlich natürlich auch ein Thema ist, diese Hauptlinien, die werden ja wahrscheinlich kostendeckend zu betreiben sein. Aber gerade die ins Netz dann gehen, ja, in die Strecke reingehen, da wird, sag ich mal, wenig Fahrgast und viel Luft transportiert. Und das ist einfach so.
Dann wären wir beim nächsten Thema, an dem sich die Geister so ein bisschen scheiden. Die einen Kollegen von Ihnen sagen, das ist eine super Sache. Die anderen sagen, das ist überhaupt nicht finanzierbar. Route 57.
Ja, nachdem die A4 ja gestorben ist, in dem Sinne, der Weiterbau der A4, den man damals hätte machen sollen, ja, dann würden wir heute auch nicht über eine Route 57 reden. Halte ich die Route 57 nach wie vor für wichtig, weil eben der Verkehr Richtung Wittgensteiner Land flüssiger ablaufen kann, die Verbindungen schneller werden und die Fahrstrecken kürzer werden, die Anbindung, sagen wir auch für die Gewerbebetriebe im Wittgenstein an die entsprechenden Autobahnen ist kürzer. Also für mich ist das sicherlich eine Sache, die unbedingt kommen muss.
Aber wenn wir jetzt auch schon die Zeitspanne uns anschauen, wann das Ganze mal in Planung gegangen ist, es liegt ja gerade nicht so wirklich realistisch, oder?
Nee, also es gibt sicherlich Mächte und Kräfte, die diese Dinge nicht verhindern wollen, aber vielleicht eben verzögern wollen. Mhm. Und gerade diese Geschichte Route 57, Vorläufer A4, gehört meines Erachtens dazu, die eben an den Stellen, die die Sachen beschleunigen können, Genehmigungsbehörden, wie auch immer, da ist eben nicht der genügende Drive da reingekommen. Ja. Und in der Tat kann man sagen, das hat sich irgendwann erledigt, weil es sich überlebt hat vielleicht. Ne? Aber das weiß man nicht. Nach jetzigem Stand der Dinge bin ich immer noch der Meinung, dass man die braucht.
Dann lassen Sie uns ein bisschen auf Ihre Partei eingehen, also auf die Werteunion. Fielen gerade eben ja schon so ein paar Stichwörter Ihrerseits, wo Sie so stehen. Also liberal haben wir gehört, konservativ haben wir gehört. Die Werteunion, die war ursprünglich, korrigieren Sie mich bitte, wenn das falsch ist, aber ein Verein, der CDU sehr nahe stand und sich dann so ein bisschen von der CDU entfernt hat, beziehungsweise man so festgestellt hat, vielleicht ist die CDU uns nicht mehr konservativ genug und belegt jetzt einen Platz. Sie können selber sagen, ob die Einordnung stimmt oder nicht, so zwischen CDU und AfD.
Also grundsätzlich ist das richtig. Die Werteunion war ein Verein in der CDU, also auch nicht außerhalb der CDU, sondern innerhalb der CDU, wo sich eben diese liberal-konservativen Mitglieder der CDU zusammengeschlossen haben 2017, um eben genau diesen Merkel-Kurs der CDU, der doch mehr Richtung links der Mitte gerutscht ist, entgegenzuwirken. Mhm. Und da ist man aber nicht weitergekommen und hat dann letztes Jahr im Februar beschlossen, eine Partei zu gründen. Den Verein gibt's immer noch. Der unterstützt eben liberal-konservative Bewegungen. Und aber die Partei an sich ist jetzt eigenständig unterwegs. Und von der Einsortierung, in der Tat würde ich sagen, versuchen wir, die bürgerliche Mitte wiederzuspiegeln. Ich meine, jeder will ja bürgerliche Mitte sein, aber wir haben gesagt, wir positionieren uns eben in der Mitte tatsächlich zwischen CDU und AfD mehr Richtung, also wenn man sich davon ausgeht, dass die CDU eben ein Stück nach links gerutscht ist, die AfD sehr weit rechts steht, wollen wir in der Mitte stehen.
Das also die Parteien sind sich ja alle irgendwo in der Mitte. Oder?
Ja, die sortieren sich ja alle da ein.
Jetzt frage ich mal provokant, ist das seit letzter Woche nicht obsolet, seitdem die CDU, ich möchte nicht sagen von der Ausrichtung her, aber zumindest mal von den Themen her ja doch ein bisschen an die AfD herangerückt ist, was den Migrationskurs angeht. Also macht das, also ist ja eigentlich der Kurs der Werteunion jetzt, oder?
Können Sie doch wieder dazu?
Nee, ganz sicher nicht. Also man darf nicht vergessen, dass wir uns im Wahlkampf befinden und dass gerade im Wahlkampf die Parteien sich doch daran erinnern, naja, wir haben ja auch noch Klientel zu vertreten. Und wir haben ja auch im Parteiprogramm die Dinge drinstehen, die eben im Fall der CDU jetzt diesen Antrag da begründet haben. Bei der FDP ist das so ein Herrn Kubicki, der da auch schon mal Klartext redet. Die Frage ist für mich, wie glaubhaft ist das? Ja, und was wird jetzt nach der Wahl passieren? Ja, auf der einen Seite sagt ein Herr Merz, ja, wir müssen die Zuwanderung begrenzen. Auf der anderen Seite merkt er aber auch, dass die potenziellen Koalitionspartner, die er ja anvisiert, weil er sagt, ich habe die Brandmauer gegenüber der AfD, das nicht mitmachen, was er da möchte. Ja, von daher habe ich starke Zweifel, dass das, was er jetzt tut, glaubhaft ist. Ja, und er im Moment dem Gewissen der konservativen Wählerschaft das Gewissen beruhigen soll und zu sagen, hier, ihr könnt uns wählen, wir setzen uns auch für diese Dinge ein. Wenn das halt hinterher nicht klappt, weil wir Zwänge haben mit in Koalitionsverhandlungen, kriegen wir das nicht umgesetzt. Na gut, dann ist das eben so. Ja, also ich habe da kein Vertrauen zu, auch nicht in die Ehrlichkeit dieser Aussagen. Und grundsätzlich haben die Politiker, gerade Spitzenpolitiker, in den letzten Jahren in meinen Augen viel versprochen, viel gesagt und am Ende, wenn sie dann an den Strippen der Macht waren, eigentlich genau das Gegenteil getan. Also ich kann da keine mehr glauben. Ich
möchte nur kurz zur Einordnung sagen, zum Interview, also zum Zeitpunkt des Interviews haben wir den 5. Februar. Mhm. Also das heißt, wenn ihr das hört und es sind noch Dinge danach passiert, die wir jetzt hier nicht besprechen, damit ihr euch nicht wundert.
Genau. Also mit Bezug auf Herrn Merz und seinen Kurs hat jetzt bislang, was die Umfrageergebnisse noch nicht so viel gebracht. Dieser Gesetzentwurf zur Migration, der gescheitert ist im Bundestag. Davor gab es ja so einen Entschließungsantrag, der ist durchgegangen mit Hilfe der AfD. Zurück zur Werteunion, Herr Klein. Sie mussten ja erstmal Unterschriften sammeln, um überhaupt zugelassen werden zur Wahl als lokaler Direktkandidat. Wie läuft denn sowas ab eigentlich?
Ja, es ist sehr, sehr aufwendig. Und ich habe es auch das erste Mal gemacht jetzt, zumindest als Direktkandidat. Wir haben ja auch für den Bundestag als Partei sammeln müssen. Für die Landesliste in Nordrhein-Westfalen waren ja auch 2000 Unterschriften zu sammeln. Also mit viel Aufwand war das möglich. Was jetzt bei mir im Prinzip war, auch viel Aufwand, ganz klar. Und mir haben viele Menschen geholfen dabei. Mhm. Gerade um die Jahreszeit gehst du ja nicht raus und machst irgendwo einen Stand und sprichst die Leute an.
Ich wollte gerade fragen, wie läuft das ab? Geht man von Haustür zu Haustür dann oder also sammelt man erstmal in der Familie?
Ja, man eigentlich alles. Ne? Wenn man sammelt natürlich erstmal in der Familie, im Freundeskreis, dann hat man vielleicht Menschen, die einem sagen, komm hier, lass mir mal 10 Unterschriften listen hier, ich höre mal bei mir rum. Und da muss ich sagen, ist sehr viel auch gekommen, dass viele mich da total unterstützt haben und auch für mich gesammelt haben, ganz, ganz klar. Und auch, wie gesagt, von Haustür auch. Es ist immer schwierig und es wird immer schwieriger, Leute auch zu einer Unterschrift zu bewegen. Mhm. Ne? Also ist ja heute erstmal
vorsichtig. Ja, hat ja auch jeder Angst, eine Waschmaschine zu kaufen.
Ja, natürlich, natürlich. Oder wird das irgendwo gespeichert, das ist politisch, ne, will ich nicht, dann muss ich euch ja wählen und solche Sachen kriegt man dann zu hören.
Also
oder
Unterschrift ist nicht gleich, dass ich die Partei wähle.
Nee, um das also es geht nur um
eine Zulassung,
den Wettbewerb zu unterstützen. Ja, da zusätzlich ein Kandidat da ist, der antreten darf. Ne, das ist im Prinzip, sagt die Unterschrift. Ne, und dann wird halt, da ist es ja nicht mit getan, dann rennst du mit den Zetteln zu der Kommune, wo derjenige gemeldet ist, der unterschrieben hat. Dann wird dort geprüft, ist das auch der? Ist der auch hier gemeldet? Stimmen die Daten, die angegeben worden sind? Dann kommt ein beglaubigter Stempel drauf und dann erst ist die Unterschrift gültig. Und dann muss sie noch zum Kreis an dem besagten Stichtag und wird da nochmal geprüft. Also ist schon eine Menge Aufwand.
Wie finanziert sich dann so ein kleiner Kreisverband in Anführungszeichen? So mit Wahlplakate aufhängen und so weiter? Das
läuft halt über Spenden. Ne? Also da muss man dann auch persönlich sicherlich ein paar Euro dann auch spenden. Wir haben ein paar Plakate jetzt hängen.
Das geht auch ans eigene Portemonnaie.
Ja, ja. Das ist jetzt nicht die Welt. Gut, aber ich sag mal so den Aufwand, den wir jetzt hier betreiben, der liegt ja bei 1200 Euro. Hm. Na, und das sind halt so Dinge. Mein gut, so ein Flyer, wisst ihr selber, wenn da so 1000 Stück druckst, dann sind 30 Euro. Ne? Also das ist jetzt so ein, bezahlst du dann, ne? Und verteilst es und dann gibt's der Kreisverband an sich bekommt ja über seine Mitglieder eine Refinanzierung vom Land. Mhm. Und das sind halt so die Kosten. Also es ist sehr überschaubar und es steckt viel Enthusiasmus und.
Ja, ich wollte gerade fragen, ist das politischer Idealismus, warum man das tut? Also gerade mit Blick so auf die Umfrageergebnisse, also die Werteunion und Sie, ohne Ihnen da näher treten zu wollen, werden ja sehr wahrscheinlich nicht in den Bundestag einziehen. Sie sind gerade in diesem grauen Block drin, wo divers draufsteht. Warum tut man sich das Ganze dann an?
Ja, gut. Ich hatte anfangs erklärt, dass ich kommunalpolitisch tätig bin und wir haben im September ja auch Kommunalwahlen. Und da würden wir gerne, also wir haben hier bei uns so eine Truppe von 20, 25 Leuten, denen macht Kommunalpolitik Spaß und wir würden halt da auch gerne wieder antreten wollen. Und da war halt die Überlegung, wie können wir uns mal auf uns aufmerksam machen? Und da ist die Bundestagswahl die eine Möglichkeit zusammen. Man erscheint auf dem Wahlzettel, die Menschen in Siegen-Wittgenstein wissen, hier gibt's eine Werteunion. Ob wir da jetzt schon gewählt werden, sei dahingestellt. Die Analyse kann ich mich anschließen. Also ich fange bei 0% an und alles, was besser ist wie 0, ist dazu gewonnen. Okay. Jetzt mache ich das mal so wie ein Politiker, so immer macht. Von daher sind da auch die Erwartungen jetzt nicht so. Wir treten ja auch bundesweit gar nicht an. Ne? Wir haben letztlich die finanziellen Mittel nicht. Ne? Man hat seitens der Bundespartei den Landesverbänden die Entscheidung übergeben und sagen, wenn ihr antreten wollt, könnt ihr machen. Aber ihr müsstet halt selber regeln. Ne? Und da waren 5 Landesverbände, die gesagt haben, okay, alle hatten das Thema Unterschriften sammeln. Und letztlich haben wir in Nordrhein-Westfalen es als einziger Landesverband geschafft, weil wir natürlich auch als einziger Landesverband es geschafft haben, im letzten Jahr seit Gründung der Partei einigermaßen schon kommunale Strukturen aufzubauen, ja, wo man auch aktive Leute haben, die eben dann diese Unterschriften auch sammeln. Ne? Und da sieht es in anderen Landesverbänden im Moment halt noch nicht so gut aus.
Also könnte man hier die Werteunion quasi auch als Zweitstimme wählen.
Genau, also Erststimme und Zweitstimme, beides wählbar, richtig.
Gucken wir mal auf die Wahlplakate. Ich bin gestern Abend nach Hause gefahren und ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, bitte korrigieren Sie mich, wenn ich es anders gelesen habe, dass ich es im Dunkeln falsch gelesen habe, da stand drauf bei der Werteunion gegen Heiz- und Redeverbote. Ist das richtig?
Das ist richtig, ja.
Wo gab es denn Heiz- und wo gab es Redeverbote?
Heizverbote in der Hinsicht, dass man den Bürgern ja durch das Heizgesetz vorschreiben will, welche Heizung sie in Zukunft einzubauen haben. Ja, also es geht ja in Richtung Wärmepumpe, also alles, was strombasiert ist, ist zugelassen und die fossilen Heizträger wie Öl und Gas sollen ja bis 2030 oder wie war es, glaube ich, oder ist jetzt bei Neubauten schon gar nicht mehr erlaubt. Also man greift da tatsächlich in Entscheidungen ein, die der Bürger für sein Häusle sonst früher alleine treffen konnte und zu sagen, weißt du was, ich will jetzt hier eine Ölheizung oder ich nehme eine Gasheizung. Nein, darf er nicht mehr, er muss. Ja, und das sind Investitionen, die ein Hausbesitzer tätigen muss, wenn er umrüstet, weil seine Heizung kaputt geht, die unter Umständen dazu führen, dass man sich das nicht mehr leisten kann. Ja, also ich sag mal, je nachdem, wenn jemand in Rente ist und soll auf einmal für zigtausende von Euro eine neue Wärmepumpe einbauen oder sein ganzes Heizsystem im Haus verändern, dann geht das schon an Geld und dann muss man einfach überlegen, wie kriegt das finanziert oder und gerade im Siegerland beliebten Holzöfen, ja, da ist ja das Nächste, was auf der Agenda der Umweltschützer steht, dass man da auch gewisse Regularien schon hat, die ganz klar sagen, ihr dürft den Ofen nur bis dann und dann betreiben, wenn er das und das nicht hat. Also da wird tatsächlich wirklich in die Entscheidung der Bürger rein regiert und deswegen das Thema Heizverbote. Ja, ist okay. Natürlich überspitzt dargestellt.
Wenn ich kurz anschließen darf, ich habe mir sagen lassen, Sie haben ja auch vor kurzem gebaut. Welche Heizung haben Sie denn selber verbaut?
Ja, war ein Neubau. Und ich habe das auch eine Luftwärmepumpe und nicht, dass jetzt einer meint, ich wäre gegen regenerative Energien. Ich habe also auch Photovoltaikanlage und ich habe auch einen Speicher. Ja, also ist jetzt nicht so, dass ich sage, nee, das ist alles Unsinn. Von daher bin ich jetzt kein Feind dieser Energien. Ne? Also,
kann man mal kurz ins Feld füllen.
Nein, ja. Das ist ja im Sommer, funktioniert hat ja einwandfrei. Ne? Ich fahre auch ein Hybrid als Pkw, so der kommt dann abends an der
Und ein E-Bike, haben wir ja schon gehört.
Und
kann man
E-Bike,
auch damit laden.
Genau,
ja.
Also das funktioniert auch gut, nur die letzten Monate eben weniger. Ne?
Also Verbote müssen wir jetzt also da auch so ein bisschen in Anführungsstrichen stellen, weil keiner kriegt jetzt die Ölheizung rausgerissen oder die Gasheizung, wie Sie schon beschrieben haben. Also dann bei der Neuanschaffung, wenn mal so eine Heizung kaputt geht, dann sagt die Politik aber dann bitte Wärmepumpe oder ähnliches. Aber wo gibt's die Redeverbote, habe ich mich jetzt gefragt.
Ja gut, Redeverbote in dem Sinne, dass man sicherlich alles sagen kann, was man denkt. Ja, da ist kein Zweifel, aber man Gefahr laufen muss, dass man dann irgendwo einsortiert wird. Ja, dass eine Meinung keine Meinung mehr ist, sondern direkt in irgendeine Ecke gedrückt wird. Ja, also ein offener Diskurs, der Meinungsverschiedenheiten ausdiskutiert, um eine Lösung zu finden, findet ja in dem Sinne nicht mehr statt, weil man A, sage ich jetzt ganz klar, diese Brandmauer hat. Ja, also ich bin jemand, der gerne an Themen sich abarbeitet, ja, und sachorientiert entscheidet. Und ich habe es, wie gesagt, in der Kommunalpolitik ja über Jahre auch schon zu FDP-Zeiten erlebt, dass man Ideen eingebracht hat, ne, die eigentlich in Ordnung waren. Die wurden dann zerredet und die wurden dann auch abgelehnt, weil sie eben von der Seite kamen, ja. Und waren dann ein halbes Jahr später von der anderen Seite mit ein paar Änderungen dann auf einmal so, dass sie mehrheitsfähig waren, ja. Also in der Richtung muss ich einfach sagen, Thema auch mit den Unterschriften, ne, wo die Leute wirklich sagen, nee, ich unterschreibe hier nichts. Ja, ist jetzt kein Redeverbot, aber das geht ja in die Richtung, ja. Oder wir haben mit Leuten gesprochen, die haben nicht unterschrieben, weil der Arbeitgeber eine andere politische Richtung hat, ja. Ja, ich unterstütze das hier, was du hier willst, aber ich kann dir hier nicht unterschreiben, weil mein Arbeitgeber das nicht möchte. Ich habe Angst um meinen Arbeitsplatz, wenn der da rauskriegt. Die Dinge sind
aber
tatsächlich...
Wie soll man sowas rauskriegen? Also da ist ja auch ein bisschen Angst vor der eigenen Courage, oder nicht?
Natürlich, natürlich. Also ich mit sowas könnte man mich jetzt nicht beeindrucken, aber es gibt halt Menschen, die lassen sich beeindrucken. Ne? Und das ist meines Erachtens unter dem Aspekt oder unter dem Oberbegriff Redeverbote, Schreibverbote, Sprechverbote, kann man das durchaus abhandeln.
Also Sie haben ein Stichwort genannt, dieses eingeordnet werden. Aber das ist ja jetzt nicht so, nur so, dass man das wird, wenn man jetzt irgendwie die Werteunion wählt oder vielleicht eine eher konservative Haltung irgendwie einnimmt, sondern das ist doch eigentlich überall so. Also auch selbst, wenn man dann, also die Links-Grün-Bubble wird dann ja auch immer beschrieben und die haben doch ein ähnliches, in Anführungsstrichen, Problem, dass die halt eingeordnet und geframed werden. Also das ist doch jetzt kein Thema, was jetzt nur vielleicht eher konservative Kreise betrifft, oder?
Ja, die haben aber, sag ich mal, eine andere Wahrnehmung in der Öffentlichkeit. Ja, also ob das medial ist, ob das im Fernsehen ist, da ist im Prinzip eine, sag ich mal, grobe Richtung, wie berichtet wird. Ja, und da wird schon gewisse Meinung betrieben, ja. Von daher, wie gesagt, haben die Leute, sehen das eine und erleben aber das andere, ne? Und da kommen ja auch die Sprüche her, ja, die Öffentlich-Rechtlichen sind eben nicht
gleichgeschaltet.
Ja, gleichgeschaltet, nicht neutral. Da wird nicht objektiv berichtet, sondern subjektiv berichtet.
Und da wollen Sie auch an die Minimalfinanzierung ran, ne? Also die sollen...
Ja, genau. Ich bin völlig gegen diese Zwangsgebühr, weil ich auch der Meinung bin, dass der Öffentlich-Rechtliche viel zu aufgebläht ist. Also wenn man sieht, wie viel Rundfunksender wir in Deutschland haben, ist ja nicht mit ARD und ZDF getan. Wir haben ja zig Regionalsender bis unten runter, zig Radiosender bis in die kleinsten Ecken rein, ja, da muss man einfach fragen, ist das noch gerechtfertigt oder muss man den Weg gehen, dass der Bürger, der Meinung bin ich, letztlich das dann sich aussuchen kann, was er sehen möchte und dafür bezahlt.
Ja, also ich gebe Ihnen recht, dass man hier und da sparen kann, auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Also einmal gerade der Disclaimer, wir sind ja hier ein privates Unternehmen. Also
wir kriegen keine Rundfunkgebühren, genau, auch wenn das manche schon mal glauben. Wir werden
bei Werbe finanziert, aber dann möchte ich dann doch für die Kollegen ein bisschen in die Bresche springen, weil ich doch denke, dass sie das Ganze schon ganz neutral bewerten können und glaube auch der Chancengleichheit bieten, was die politische Landschaft angeht. Die laden ja beispielsweise auch alle ja, Kandidaten der Bundestagswahl ja auch ein zu Gesprächen.
Nee, laden sie nicht. Also ich sag mal, wir haben ja unser Vorsitzender Hans-Georg Maaßen ist ja kein Unbekannter und ich habe den noch in keiner Talkshow gesehen. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, wir spielen eh keine Rolle, aber grundsätzlich ist das ja ein Mann, der eine Reputation hat, die ihresgleichen sucht. Ja, als ehemaliger Bundesverfassungsschützer und ja mitverantwortlich für Asylgesetze, für gewisse Dinge, die er in seinem Bereich eben zu verantworten hatte, wäre das ein ausgewiesener Fachmann genau zu diesen Themen. Ja, ich habe den aber noch in keiner Talkshow gesehen. Ja, wie gesagt, da hat eine Sarah Wagenknecht eine ganz andere Wahrnehmung und Lobby in diesen Bereichen. Ne? Und mein gut, die sitzt im Bundestag, aber die haben ihre neue Partei gegründet und zack waren sie überall präsent. Ja, und das ist genau das, was, sage ich mal, einer Werteunion ja verwehrt wird, diese mediale Präsenz und damit auch sich darstellen zu können, auch ihre Meinung mal sagen zu können zu den Themen. Und das passiert dann halt nur bei örtlichen Veranstaltungen, die wir hier ja auch hatten mit dem Hans-Georg Maaßen, wo ich Resonanz dann bekommen habe, auch aus der Presse, dass man selten so eine gute und fachlich fundierte Veranstaltung gesehen hätte. Ja? Also wenn man da mal live hingeht und hört. Ne?
Ich verstehe den Punkt mit, dass man den vielleicht irgendwo hätte einladen können. Die Frage ist, die ich jetzt mir stelle, wo ziehe ich die Grenze? Weil wenn ich vom gemeinschaftlichen Interesse rede, dann ohne jetzt Herrn Maaßen zu diskreditieren, dann müsste ich ja gefühlt fast jeden einladen, der sich in irgendeiner Art und Weise aufstellen lässt. Er kommt ja wahrscheinlich jetzt in dieser Bundestagswahl noch gar nicht irgendwo zum Tragen. Also
ich hätte ihn jetzt zum Beispiel nicht unbedingt, oder man muss ihn ja nicht unbedingt als Parteivorsitzender der Werteunion einladen, aber man hätte ihn als ehemaligen Bundesverfassungsschützer ja einladen.
Aber kann man das
können,
noch ne? trennen in der heutigen Zeit dann, wenn er für als Vorsitzender einer Partei agiert?
Ja gut, also das finde ich kann man schon trennen, weil da auch da geht's ja um Themen, ja. Und wenn er zu seiner beruflichen Tätigkeit gefragt wird und zu seiner Einschätzung, dann ist das sicherlich erstmal bezogen auf seine Tätigkeit als Bundesverfassungsschützer, ja. Also da denke ich schon, dass man das trennen kann. Also die sogenannten Experten sind ja auch irgendwo vielleicht parteipolitisch oder pressemäßig oder wie auch immer verortet. Ja, also die ganzen Politikwissenschaftler, ne, die haben ja auch ihre Präferenzen für irgendwelche politischen Richtungen. Ja.
Okay, machen wir weiter mit dem Thema Außenpolitik, würde ich sagen an der Stelle. Es gibt ja ein klares Bekenntnis zur NATO, der Werteunion. Ein Aspekt, den wir, glaube ich, bei noch keinem Kandidaten jetzt hier gehört haben, ist, dass die Werteunion ja sagt, also Bundeswehr vernünftig ausstatten, das sagen mehrere, aber auch die Aussetzung der Wehrpflicht soll zurückgenommen werden.
Ja, bin ich dafür, weil, sagen wir mal, ich selber habe auch meinen Wehrdienst geleistet. Und es hat mir nichts geschadet, wie vielen anderen auch. Und letztlich leben wir in einem demokratischen Staat, wo man auch gewisse ja gesellschaftliche Verantwortungen hat und wahrnehmen sollte. Und da gehört für mich dann ja entweder so ein sozialer Dienst oder eben auch Bundeswehrdienst dazu. Und gerade in der heutigen Zeit, wo wir festgestellt haben, plötzlich und unerwartet, dass unsere Bundeswehr nicht mehr verteidigungsfähig ist, weil es Material fehlt, weil Personal fehlt und so weiter, finde ich das schon, dass man eine Wehrpflicht in der Form, ob sie dann freiwillig oder eben über verschiedene Dienste, die es eben gibt, halt diese Sozialdienste, ob man da so ein Dienst halt wieder einführen sollte.
Ne? Ich glaube, da sind wir uns auch alle drei hier einig. Also Flo und ich waren Zivi. Es hat keinem von uns geschadet. Das würde ich so unterschreiben. Jetzt hat ein Kollege von Ihnen aber vor kurzem gesagt, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, dass die Strukturen dafür gar nicht mehr vorhanden sind, um das wieder einzuführen, dass das schon was länger dauern würde.
Ich glaube, das war tatsächlich der Kollege von den Freien Wählern, der selber in der Bundeswehr ist, meine ich.
Ja gut, man hat natürlich, sagen wir mal, die ganzen Kasernen, was man alles so braucht, hat man Kreiswehrersatzämter und so weiter, hat man natürlich zurückgebaut, ja. Dass sowas von heute auf morgen wahrscheinlich nicht geht, ist klar, aber das als Grund zu nehmen, dass man das nicht machen möchte, halte ich für falsch, ja, weil es gibt sicherlich auch da Unterschiede. Da geht's an der einen Stelle geht's vielleicht schneller, an der anderen geht's vielleicht eben langsamer, ja. Aber erstmal muss ja die grundsätzliche Entscheidung fallen, will ich das oder will ich das nicht, ne? Und dann kann man ja sagen, okay, wir haben Möglichkeiten, Wehrpflichtige einzuziehen in einer gewissen Größenordnung, weil wir da Kapazitäten haben, weil wir Kasernen haben, die wir wieder nutzen können, die wir wieder in Betrieb nehmen können, und an einer anderen Stelle haben wir nicht. Und dann müssen wir halt sukzessive da wieder die Strukturen schaffen. Ne? Mhm. Also das ist ein Prozess, der sicherlich über Jahre dauert. Ich meine, ich kann jetzt auch nicht hergehen, wenn ich ein Sondervermögen von 100 Millionen einstelle und sagen, jetzt habe ich dann auf den Schlag 5000 neue Panzer und 300 neue Flugzeuge. Nee, das wird nicht funktionieren. Das ist dann, ne, bestellen, bauen, das wird sich über Jahre ziehen, ja. Aber richtig ist erstmal die Entscheidung zu treffen, Strukturen wieder zu schaffen, ja. Ich meine, der Rückbau ist ja auch über Jahre gedauert. Ja.
Kostet alles Geld, woher soll es kommen?
Sondervermögen, nee, Spaß. Ja, auch da muss man dann sagen, wir müssen priorisieren. Ja, so wie wir hier in der Kommune priorisieren müssen, muss dann auch im Bundeshaushalt priorisiert werden. Was ist uns wichtig jetzt im Moment? Ja, eine Neuverschuldung in der Richtung, ja, muss man überlegen, ist die gerechtfertigt?
Also Schuldenbremse soll erhalten bleiben.
Grundsätzlich bin ich dafür, dass sie erhalten bleibt. Aber im Rahmen des Haushaltes eben priorisieren, ja, und gucken, wo gehen die Gelder hin, und dann geht da vielleicht mal weniger hin und dann wird das in die andere Richtung geleitet. Wie gesagt, wo ich jetzt der Meinung bin, dass es wichtig für Deutschland ist, dass die Gelder erstmal in eine Verteidigung gehen, ja, also das Ziel da bei der NATO, die 2% zu finanzieren, halte ich für 100% richtig, ja, also wir sind eine der stärksten Volkswirtschaften und beteiligen uns da nicht gerade üppig an dieser Finanzierung der NATO. Ne?
Aber wenn wir an dieses Priorisieren gehen, dann müssen wir ja auch dann Töpfe aufmachen, wo es wegkommt. Also Stichwort Bürgergeld beispielsweise, das kürzen, mehr leistungsbezogen machen.
Ja gut, dass die Frage jetzt in die Richtung geht, dass man an den Sozialleistungen kürzt, kann ich jetzt, oder würde ich jetzt erstmal sagen, muss man auch da prüfen. Ja, gibt es andere Möglichkeiten der Finanzierung? Ich sag mal, das ist zwar jetzt nicht die großen, sind nicht die großen Summen, aber warum zahlen wir noch Entwicklungshilfe an Indien oder China, ja? Oder bauen Rad, typischer der oft zitierte Radweg in Peru, ja, solche Projekte, ne? Da muss man dann sagen, nee, das ist einfach so, dass wir jetzt die Gelder halt für andere Dinge brauchen, ne? Ist ja dasselbe Thema, ist ja mit unserer Infrastruktur, ne? Wir haben jahrelang ja in unsere Infrastruktur ja kaum investiert, ne? Und jetzt fallen uns die Brücken Reihe nach auseinander, ne? Und das ist halt so eine Geschichte, wo gehen die Gelder hin und was können wir uns in Zukunft noch leisten, was wollen wir uns leisten, und Thema Verteidigung ist, was müssen wir uns leisten.
Stichwort eigener Wahlkampf, da ist man ja so ein bisschen auch auf sich selbst angewiesen, wir haben gerade schon über Flyer, selber drucken und so gesprochen. Bei Social Media sind sie bei Facebook sehr aktiv, mit einem privaten Profil, diskutieren auch mal fleißig bei den Kollegen der Siegener Zeitung oder woanders, sehe ich ja dann schon mal, aber nicht mit einer offiziellen Seite, und also andere Kanäle, so wie TikTok, Instagram, um die Jungen vielleicht mal irgendwo abzuholen, weil ohne Facebook jetzt was zu wollen, ist es halt, sag ich mal, das Medium der über 30-Jährigen.
Da bin ich über 30 jetzt, ja, ist so. Ja, ich würde auch gerne mehr machen bei TikTok und Instagram, muss aber zu meinem Leid gestehen, dass ich da nicht fit genug bin. Ja, und ich habe auch niemand, der sagt, okay, weißt du was, komm, ich mach dir mal hier so ein Video oder wie auch immer. Ne? Und das ist auch da schwierig, mit der Manpower oder Womanpower zu sagen, findest mal einen, der dir hilft dabei. Und gerade bei uns in dem Kreis der Personen, die hier unten aktiv sind, haben wir das Thema eigentlich gar nicht besetzt. Das ist so, ja. Auch mit Homepage und so, da ist noch viel Arbeit. Und wenn man sich da vernünftig aufstellen will, dann kostet das Geld. Und dann schließt sich halt wieder der Kreis. Ne? Das ist ein Problem.
Warum sollten denn junge Menschen ihnen ihre Stimme geben?
Ja, weil wir die traditionellen Werte vertreten, die eben dazu geführt haben, dass wir heute als Gesellschaft da stehen, wo wir stehen, wirtschaftlich gut dastehen, dass wir viele Dinge richtig gemacht haben in der Vergangenheit und die für diese Werte, also das Thema ist ja, das, was sich bewährt hat, bewahren, ja, und was verändert werden muss, verändern, aber dann auch gucken, wie verändere ich das, nicht von jetzt auf gleich einen Cut machen, sondern wirklich die Dinge in neue Sachen überführen mit einem entsprechenden Zeithorizont, ja. Wie gesagt, da will ich das Thema Atomkraftwerke nochmal ansprechen. Wir hatten die sichersten Atomkraftwerke der Welt, die noch 20 Jahre Nutzungsdauer hatten, ja, und haben sie dann von jetzt auf gleich abgeschaltet. Man hätte sagen können, okay, wir nutzen die 20 Jahre noch und bauen in der Zeit eben ein alternatives oder regeneratives Netz parallel dazu auf, ja. Da wäre viel Geld gespart worden, weil die großen Energieversorger haben sich ja die Abschaltung der Atomkraftwerke auch teuer bezahlen lassen über Steuergelder. Ne?
Sag Andreas Klein, Dreckkandidat für die Werteunion hier im Radio Siegen-Interview. Tom, hast du noch irgendeine Frage? Oder?
Nö, also ich bin soweit fertig. Haben Sie noch irgendwas, was Sie anfügen möchten, was wir jetzt vielleicht nicht besprochen haben?
Ja, grundsätzlich würde ich mir wünschen in Zukunft, dass alle Parteien miteinander arbeiten und nicht gegeneinander, dass man sich wieder Sachthemen zuwendet und nicht ideologisch einen Schranken hat und sagt, nee, mit dem rede ich nicht, ja, spiel nicht mit den Schmuddelkindern, gab's ja mal so ein Lied in den 60er Jahren. Das geht meines Erachtens nicht, wenn wir die Gesellschaft eben wieder zusammenführen wollen und nicht weiter spalten wollen. Also man muss einfach wieder miteinander reden und wirklich sich um die Sache streiten und am Ende eine Lösung finden, die dann demokratisch ist und die der andere dann auch akzeptieren kann, weil er ja in die Diskussion mit eingebunden wurde. Ja, dass man unterschiedliche Standpunkte hat, ist ganz normal. Jedes Individuum tickt da anders. Und man kann eben nicht alles verallgemeinern. Und also wie gesagt, sprechen, reden, diskutieren, Lösung finden. Das ist das, was ich mir wünschen würde.
Dann war das ein schönes Schlusswort. Dann sagen wir vielen Dank für das Gespräch.
Ja, nichts zu danken.
Und alles Gute.
Dankeschön.